Gäste, Herr Schmalz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich ganz besonders herzlich beim Landsmann Lessa für seine Einladung bedanken. Ich glaube, dass es für mich natürlich selbstverständlich war, hierher zu kommen. Vor allem auch unter diesem Thema, weil für mich der Bau von Brücken ja nicht nur ein Bau ist, den man eben geografisch oder den man zwischen Wertvorstellungen sehen kann, sondern zweifellos auch ein Bau ist, der zwischen den Generationen herrschen muss. Und so war es für meinen Vater ganz selbstverständlich, dass er nicht nur mich, sondern auch alle meine Geschwister schon in ganz jungen Jahren selbstverständlich mitgenommen hat zu den Sudetendeutschen Tagen, mitgenommen hat zu den Veranstaltungen mit Heimatvertriebenen, um ihnen einfach auch die Wertvorstellungen, die hier vorherrschen, zu zeigen und um auch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, diesen Sprung von der Erlebnisgeneration zur Bekenntnisgeneration zu schlagen und uns auch, und nicht nur mich in der Person, sondern auch alle meine Geschwister, dahingehend zu bringen, für diese Wertvorstellungen einzustehen. Und so war es auch ganz klar, dass es nicht nur für mich gegolten hat. Es ist ja so, wir sind natürlich eine politische Familie. Sie haben erwähnt, dass ich im Europäischen Parlament sitzen durfte. Und ich habe das immer als eine besondere Ehre und Gnade empfunden, dass ich dort sitzen durfte. Aber dass wir eine ganze Familie sind, die natürlich politisch tätig sind und die seit 800 Jahren politisch aktiv sind, das kommt nicht mehr aus einem heraus. Das bleibt drinnen auch über Generationen hinweg. Da freut man sich, wenn man auf so soliden Wertvorstellungen seine eigenen Ideen und seine eigenen Vorstellungen aufbauen darf. Sie haben erwähnt, das Plakat, das hier vorne angebracht ist, an dem wir sehen können, oben das europäische Wappen und unten das Wappen der Kaum-Kammermarchie. Und natürlich, Sie haben auch den Bezug zu meinem Vater hierher gestellt. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, die politischen Ideale, die mein Vater verfochten hat, dann weiß ich, was auch die Spanne zwischen diesen beiden Symbolen für ihn war und was für ihn wichtig war, hier als Verbindung zwischen der Vergangenheit, zwischen den Erkenntnissen der Vergangenheit und dem Europa, das wir erleben mit allen Schwächen und allen Stärken, aber auch in die Zukunft hereinsehen. Und das ist ein Begriff, der für ihn eine ganz große Wichtigkeit gehabt hat. Und zwar ist das der Begriff der Reichsidee. Zwar Reichsidee absolut nicht so, wie man es in einer anderen Sprache verstehen würde, wo irgendetwas Imperiales daran hängt, wo daran hängt die Idee, wenn man auf Englisch sich das anhört und die Imperial Idea hört, denkt man gleich an Indien und Maharajas. Wenn man es auf Französisch hört, die Idee Imperial, dann sind das irgendwelche napoleonischen Truppen, die durch die Lande marschieren, marodierend. Wenn man es auf Deutsch sagt, die Reichsidee, hat es eine ganz andere Bedeutung. Dann hat nämlich die Bedeutung einer übernationalen Rechtsordnung. Eine Rechtsordnung, die für alle gelten muss. Eine Rechtsordnung, die auch nach dem Subsidiaritätsprinzip geordnet sein muss. Eine Rechtsordnung, die auch eine Werteordnung ist. Und das bedeutet natürlich, die Erkenntnisse, die man für diese übernationale Rechtsordnung in der Geschichte gesehen hat, die soll auch in der Zukunft gelten. Die soll auch in Europa gelten. Und deswegen ist es für meinen Vater so wichtig gewesen und auch für mich genauso wichtig, dass wir hier an der Spitze das europäische Symbol sehen. Und dass wir wissen, dass das europäische Symbol nicht zuletzt auch ein christliches Symbol ist. Dass die Sterne nicht mit den Staaten zu tun haben, wie in anderen Flaggen, sondern dass die Sterne eigentlich das Symbol von der Mutter Gottes sind, unter deren Schutz wir stehen sollen und auch deren Wertvorstellungen wir vertreten sollen. Das ist, glaube ich, für uns alle bindend und wichtig. Damen und Herren, liebe Landsleute, natürlich, wir sind bei einem Neujahrsempfang. Und da darf ich mir natürlich auch den Vorrednern anschließen und darf zunächst einmal die herzlichsten Wünsche für uns alle, für unsere Anliegen, für das neue Jahr wünschen. Weil man natürlich sagen muss, ein Neujahrsempfang regt immer ein bisschen dazu an, dass man eine Reflexion macht, was hat sich im letzten Jahr abgespielt und was sind die Wünsche, die man sich für das neue Jahr voranträgt. Und von denen man hofft, dass sie im kommenden Jahr in Erfüllung gehen. Und liebe Landsleute, erlauben Sie mir doch, dass ich hier bei der Reflexion einfach ein paar Punkte eingehe, die für mich von besonderer Wichtigkeit im letzten Jahr waren und die wichtig sind, dass man die in der Zukunft entsprechend im Auge behält, weil ich der Überzeugung bin, dass dies auch sehr viel damit zusammenhängt, auch wenn es nicht unmittelbar mit der Frage zu leben, Deutschland unter Vertriebenen zusammenhängt. In der Politik hängt es doch sehr wohl zusammen. Nachdem es etwas war, was mir im letzten Jahr sehr nahe gegangen ist, möchte ich doch auch etwas näher darauf eingehen. Zunächst einmal kurz der Rückblick. Das letzte Jahr war wahrscheinlich für passionierte Europäer kein besonders schönes Jahr. Man erlebt, wie der europäische Gedanke in vielen Bereichen heruntergerissen wurde, und wir haben auch sehr, sehr stark erlebt, wie man versucht, den europäischen Gedanken auf das rein Wirtschaftliche zu reduzieren. Und das, bitte, liebe Freunde, dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich glaube, man muss sagen, mehr drin. Wenn wir uns anschauen, was die Gründungsväter dieses europäischen Gedankens in dieses Europa hereinprojiziert haben, dann war es an allererster Stelle ein politischer Gedanke, dem die wirtschaftliche Gedanke folgen musste. Und die Erfahrungen eines Robert Schumann, eines Konrad Adenauer, eines Alcide de Gasperi und auch eines Richard Puthoff-Kalergi, das waren Erfahrungen, die auf zwei Weltkriegen gefußt haben. Das waren Erfahrungen, die gesagt haben, was wir für die Zukunft schaffen müssen, das ist ein Europa, der ein Sicherheitsraum ist. Das ist ein Europa, in dem ein Krieg so gut wie möglich und unmöglich werden muss. Das ist ein Europa, wo der europäische Bürger von A nach B reisen kann, ohne dass ihm Schlimmes passiert. Und wenn dies geschaffen ist, dann muss die Wirtschaft auch funktionieren. Wenn wir uns heute anschauen, wie Europa allgemein dargestellt wird und wie es insbesondere im letzten Jahr dargestellt wurde, hat man das Gefühl, Europa besteht ausschließlich aus Banken und Versicherungsbetrieben, die entweder die Regierung versteuern oder eine Regierung, die die Banken und Versicherungsbetriebe versteuert. Und wenn das nicht funktioniert, ist der ganze Kontinent im Eimer. Und das, liebe Landsleute, glaube ich, sollten wir uns nicht sagen lassen, sondern man muss auch bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, daran denken, was die wirklichen Werte Europas sind und versuchen, denen eine stärkere Kraft zu geben. Dann sollte, so wie es die Gründungsväter von Europa sich vorgestellt haben, auch das, was daraus hervorkommt, nämlich der wirtschaftliche Aspekt, wieder zum Besseren kommen. Aber wir müssen uns auf diese europäischen Grundwerte wirklich zurückbesinnen. Ich möchte aber doch gerne etwas erwähnen, was sich im letzten Jahr abgespielt hat, und das gehört zur Reflexion dazu, dass sich eigentlich in der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft abgespielt hat. Ich habe eine Funktion, die ist eigentlich aus dem Bereich des kurzen Lebenslaufes nicht wirklich hervorgegangen, in dem ich aber die letzten 3 Jahre außerordentlich befasst hat. Das ist die Funktion, dass ich vor 3 Jahren die große Ehre hatte, zum Vorsitzenden der Blue Shield Organisation gewählt zu werden. Das ist eine Organisation, die sich mit dem Schutz von Kulturgütern auseinandersetzt und vor allen Dingen mit dem Schutz von Kulturgütern im Bereich von bewaffneten Konflikten. Das war auch der Grund, warum mir auf der einen Seite natürlich die ganze Problematik hier und das Thema der Brücken besonders gut gefällt, weil wir nicht vergessen dürfen, dass ja auch die Kultur, die wir vertreten, zweifellos eines der ganz wesentlichen Fundamente ist, auf denen wir unsere Brücken aufbauen. Aber auch wenn man sagen muss, dass in unserer Nachbarschaft eine ganze Reihe von Konflikten stattgefunden haben im letzten Jahr, die allgemein als der arabische Frühling bezeichnet wurden, die zum Teil auch wirklich für Bedrohungen im kulturellen Bereich geführt haben. Ich habe die erste Hälfte des letzten Jahres sehr viel Zeit in Ägypten verbringen können. Da habe ich die zweite Hälfte des letzten Jahres ab Ende August habe ich die meiste Zeit in Libyen verbracht und konnte mir dort anschauen, was in diesem Konflikt, den es dort gegeben hat, wie es um den Erhalt der Kultur tatsächlich bestellt war. Und eine der Aufgaben, die meine Organisation, Blue Shield und ich machen konnten, war, dass wir vor dem Konflikt, also bevor die Zerstörung stattgefunden hat in Libyen, bevor das Bombardement stattgefunden hat in Libyen, durften wir erstellen eine Liste für das Militär, die eine sogenannte No-Strike-Liste war. Also eine Liste von Objekten und von Gebäuden und von kulturellen Orten, die möglichst bei der Bombardierung ausgestarrt werden sollen. Wir haben die Liste erstellt. Das war gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aus mehreren Gründen. Ich werde auch ein bisschen mehr darauf kommen, was diese Liste umfasst hat. Aber was für mich eigentlich das Schönste war, war, dass ich im Nachhinein gegen Ende der Bombardierungen nach Libyen fahren konnte und mir auf der einen Seite anschauen konnte, wie sehr diese Liste berücksichtigt wurde und wie wenig Gott sei Dank der Kultur in Libyen beschädigt wurde. Und auf der anderen Seite, dass man natürlich auch mit den Menschen in Libyen sprechen konnte, die von einer unvorstellbaren Diktatur sich selber befreit haben und dann auch mit Hilfe der internationalen Solidarität sich praktisch selbstständig machen konnten und wie dankbar sie dafür waren, dass man ihre Kultur und ihren kulturellen Hintergrund berücksichtigt hat und dass es dort wenig Schäden gegeben hat. Und ein Punkt, der mir dabei besonders wichtig war, ist die Tatsache, dass man, glaube ich, sich einmal klar machen muss, was dieser Kulturbereich tatsächlich umfasst. Ich meine, bei der Begrüßung war es ja wirklich sehr beeindruckend, Herr Schmalz, wenn man gesehen hat, wie viele Vertreter von Kulturinstitutionen hier bei uns Gott sei Dank vertreten sind. Und das ist ganz logisch, weil es natürlich ein Ausdruck unserer Wertvorstellungen, der Wertvorstellungen überhaupt von vertriebenen Organisationen, aber auch ganz besonders der Sudetendeutschen ist, dass sie ihre eigene Kultur darstellen und ihre eigene Kultur verteidigen. Es ist ganz logisch, dass viele Kulturvertreter da sind. Aber natürlich ist es immer die Frage, wenn man heute sagt, was umfasst denn die Kultur alles, da würde ich mir zutrauen zu sagen, wenn ich heute jedem von Ihnen ein Blatt Papier in die Hand geben würde und ein paar Minuten, um drauf zu schreiben, was ist die Definition, was ist Kultur, dann hätte man wahrscheinlich so viele Meinungen, wie Menschen hier im Raum sind. Und allgemein, wenn man sich das Ganze vom rechtlichen Rahmen her anschaut, muss man sagen, dass Kultur meistens nur im Bereich der Dinge, die man anfassen kann, besteht. Kultur im rechtlichen Raum ist meistens Museen, Archive, Ausgrabungsstätten, Monumente, Büchereien. Das ist meistens das, was unsere Kultur darstellt im rechtlichen Rahmen. Aber im wirklichen Leben ist die Kultur ganz was anderes. Im wirklichen Leben ist auch die Definition eine ganz andere, so glaube ich. Und ich möchte auch nach dem, Sie müssen mich entschuldigen, ich bin Jurist, deswegen habe ich mir das Zeug wieder sehr von der rechtlichen Seite her. Es gibt aber eine Definition, die ein Kulturanthropologe im Jahr 1930 gemacht hat, das war Lord Raglan, ein Engländer, der einmal gesagt hat, Kultur ist mehr oder minder alles, was wir machen und Affen nicht machen. Und das natürlich umschreibt ganz genau, dass Kultur praktisch alles ist, was wir als Menschen schaffen, aber nicht nur, was wir schaffen, was berührbar ist, sondern dass auch ganz besonders viel Kultur darin liegt, in dem, was wir als Traditionen von Generation zu Generation weitergeben. Da gehört eben unglaublich viel dazu. Da gehört die Volkskunst dazu. Da gehört die Musik dazu. Dazu gehören die Traditionen. Dazu gehört die Sprache als ein ganz, ganz wesentliches Element. Wir vergessen immer, dass die Sprache der wesentlichste Träger der Kultur überhaupt ist. Die größte Masse der Kultur wird durch Generation an Generation mit der Sprache weitergegeben. Wenn wir Sprachen verlieren und auch Sprachen in gewissen Räumen verlieren, dann geht dadurch ein gewaltiges Maß an Kultur verloren. Und da war es natürlich auch wichtig, dass wir diesen, wenn man so will, nicht berührbaren Kulturraum hereingestellt haben in den Kulturbereich, der schützenswert ist, der geschützt werden muss, der auch in Konflikten geschützt werden muss. Und das, glaube ich, ist uns im letzten Jahr sehr, sehr gut gelungen, dass wir zum ersten Mal einbringen konnten in den ganzen Konflikten, die es überall auf der Welt gibt, die Tatsache, dass der Schutz der Kultur, der Schutz der Wertvorstellungen ein so wichtiger ist, dass man eben die Traditionen und die nicht berührbaren Kulturgegenstände, die Sprache, die Musik, die Kulinarik, die Volkskunst, dass man die eben wirklich mitschützen muss und dass die genauso wichtig ist wie den gesamten anderen Kulturbereich, der sonst geschützt ist. Und das ist sicher eine Erfahrung, von der ich behaupten darf, dass ich die auch mitnehmen durfte aus den Erfahrungen, die mein Vater mir weitergegeben hat, aus seiner Zusammenarbeit, aus seiner Freundschaft, aus seiner Überzeugung mit der Situation des Sudetendeutschen und der Vertriebenen. Das ist, glaube ich, einer ganz wesentlichen Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben. Aber man eigentlich sagen muss, wir haben heute eine Situation, wo die Kultur wesentlich mehr bedroht ist, als es in der Vergangenheit war. Sie erlauben mir, dass ich hier kurz sozusagen meinen Hut wechsle und sage, ich bin in Österreich, im österreichischen Bundesheer, bin ich ein Soldat. Und habe im österreichischen Bundesheer eine interessante Funktion. Wir haben nämlich dort, das ist eine der ganz wenigen Länder, wo es das gibt, eine Einheit, die sich auseinandersetzt mit dem Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten. Und ich habe auch die große Ehre, dass ich als Offizier der Reserve, wir sind alle sehr wissen, natürlich ist kein Aktiver dabei, dass wir uns auseinandersetzen können mit dieser Frage, dass ich der Kommandant dieser Einheit sein darf. Und als solches muss man sich auch mit der Theorie von Konflikten auseinandersetzen. Und da müssen wir eins ganz klar sagen. Was ich lernen durfte in dem Bereich, was ich hier einbringen durfte, das verdanke ich in einem ganz, ganz starken Maße den jenen Erfahrungen, die ich bis zu den Deutschen erfahren habe. Generell sagt man, vor 50 Jahren gab es noch Konflikte allgemein, internationale Konflikte, Konflikte zwischen Nationen. Aber im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich dies ganz radikal hinentwickelt zu interethnischen Konflikten, also nicht mehr internationale, sondern interethnische, interreligiöse Konflikte, die gar nicht mehr über eine nationale Grenze hinweg stattfinden müssen, sondern die eben auch innerhalb eines Landes stattfinden können. Und eine Sache, die man, eine Schlussfolgerung, die man als Soldat natürlich auch daraus ziehen muss, ist, dass wenn man sich anschaut, was waren die traditionellen Ziele in einem internationalen Konflikt, dann waren das die Infrastruktur des Gegners, die gegnerische Armee, dann waren das die Einrichtungen des Verkehrs. Im interethnischen Konflikt ist das ganz anders. Da wird der Konflikt hauptsächlich ausgetragen gegen die kulturelle Identität des Gegners. Die kulturellen Einrichtungen werden als erstes zerstört. Und das ist genau, was wir in den heutigen Konflikten erleben und immer wieder sehen. Deswegen ist auch die Zerstörung von Kulturgut heute bei Konflikten wesentlich größer, als es noch vor 50 oder vor 100 Jahren war. Und deswegen muss auch der Schutz entsprechend größer werden. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die ich eben auch in der Zusammenarbeit und in der Traditionspflege und in der Art und Weise, wie der Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg auch durch die Sudetendeutschen bewältigt wird, miterfahren durfte, und eine Erfahrung, die ich mit einbringen darf, für die ich den Sudetendeutschen sehr, sehr viel Dank schuldig bin. Das war ein kurzer Rückblick auf das, was sich im letzten Jahr abgespielt hat. Es hat sich natürlich auch Positives abgespielt. Ich bin außerordentlich dankbar, dass am Anfang erwähnt wurde, dass die Situation von Kroatien sich sicherlich zu einer positiven Hinrichtung Europa entwickelt hat. Es gab auch positive Dinge. Wenn man sich aber anschaut, was wir gerne, wie wir gerne das Ganze in der Zukunft sehen wollen, dann erlauben Sie mir doch, dass ich ein bisschen hier einige Zitate meines Vaters verwende. Er ist ja heute schon einige Male zur Sprache gekommen, um hier einige Beispiele hervorzurufen. Mein Vater war ein eminent politischer Mensch. Und für ihn war natürlich die Überzeugung, dass man, ganz egal in welcher Funktion man steht, dass man sich politisch äußern muss, dass man einstehen muss für seine Überzeugungen, dass man ganz klar machen muss, was die eigenen Wertvorstellungen sind, ob man es jetzt opportun findet oder nicht, das spielt keine Rolle, man muss eben Farbe bekennen, das ist eine ganz wichtige Position. Schlachten sind noch nie durch die abwesenden Soldaten gewonnen worden. Also man muss dort sein, wo die Schlacht stattfindet und auch hingehen, wenn man die Schlacht wirklich gewinnen will. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die auch politisch entsprechend wichtig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich spielt da, es gibt noch ein weiteres Zitat, das mein Vater sehr oft verwendet hat, und es wurde heute auch schon einmal angesprochen, ein Zitat, was also der Strauß auch sehr oft verwendet hat, dass eben wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin er geht, weil er nicht weiß, wo er steht. Das ist eine Sache, die für mich auch für die Brückenfunktion, von der, über die wir heute sprechen, von einer ganz besonderen Bedeutung ist. Wenn wir nicht wissen, wo wir heute kommen, wenn wir nicht wissen, wo unser Fundament in der Vergangenheit ist, und dann müssen wir auch wissen, wo unser Fundament im Wertebereich liegt, wo unser Fundament im geografischen Bereich ist, dann können wir auch nicht in die Zukunft hereinbauen. das ist eben auch ein Punkt, wo diese Brückenfunktion von einer ganz, ganz besonderen Wichtigkeit ist. Fundamente sind natürlich in den meisten Bereichen Wertvorstellungen. Richard Gutenhof Carelli, der Gründer der Pan-Europa-Union, hat einmal in seinem Pan-Europa-ABC gesagt, Europa ist gegründet auf Familie, auf Privateigentum, auf gleichen Sitten und Festen, aus der gleichen Religion, gleiche Tradition, gleiche Ehr- und Moralbegriffe und gleiche Vorurteile. Da muss ich jetzt sagen, wenn man sich dieses Zitat hernimmt, dann war es sicherlich um die Fundamente der europäischen Brücken schon einmal wesentlich besser bestimmt. Wir haben uns angeschaut, welche Problematik es im letzten Jahr hier in Europa gegeben hat, die Problematik, die sich gibt, wenn man sich anschaut, die Situation der Familien, die Situation der tatsächlichen Situation des Privateigentums, die wirtschaftliche Situation, dass es hier sicherlich in Europa schon einmal besser bestimmt war und dass wir hier versuchen müssen, dass es hier wirklich unsere Aufgabe ist, für diese Wertvorstellungen einzustehen, diese Wertvorstellungen zu betonen, um das Fundament eben entsprechend zu festigen. Aber ich glaube, dass uns sicherlich auch viele der Grundwerte, die in den europäischen Verträgen drinnen stehen, wirklich helfen kann. Und erlauben Sie mir, dass ich doch ein Beispiel hier herausziehe, ein Beispiel, das eine christliche Wurzel hat, und das ist das Subsidiaritätsprinzip. Das Subsidiaritätsprinzip ist zweifellos kein politisches Prinzip der Gegenwart, sondern es ist ein Prinzip, das aus der christlichen Soziallehre stammt und das einmal ganz klar aufzeigt, dass eine größere Einheit wirklich nur diejenigen Aufgaben wahrnehmen sollte, die sozusagen die nächst niedere Einheit nicht zufriedenstellend erfüllen kann. Und auf die politische Ebene angewandt, bedeutet das eben, dass man die europäischen Institutionen wirklich nur das machen sollte, was heute auf einer nationalen Ebene nicht vernünftig erfüllt werden kann. Aber es bedeutet natürlich auch, dass auch eine nationale Ebene nicht Aufgaben wahrnehmen soll, die auf einer regionalen Ebene und diese Regionen eben sehr oft über Grenzen heraus vernünftig erfüllen kann. Und natürlich sind die Regionen nicht die kleinste Einheit unserer Gesellschaft, sondern wir müssen auch zu den niederen Einheiten unserer Gesellschaft heruntergehen. Die kleinste Einheit des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft ist nun einmal die Familie. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, was bei uns in der Familie vernünftig erfüllt werden kann, das sollte nicht in den höheren Ebenen erfüllt werden, sondern sollte tatsächlich auf Familienebene erfüllt werden. Da hat die Subsidiarität einen echten Wert und wenn man die Subsidiarität auch vernünftig anwenden würde, könnte man davon ausgehen, dass diejenigen Institutionen heute in Europa, an denen wir sehr viel kritisieren, viele der Funktionen, die sie ungenügend ausfüllen, auch nicht so ausfüllen sollten, weil es eben auf nationaler Ebene vielleicht in vielen Bereichen besser funktioniert. Was wir aber trotzdem ganz klar sagen müssen, ist, dass die Wertvorstellungen für alle Ebenen anzuwenden sind. Wenn dies vorher durch Sie, lieber Francesca, durch Zitate aufgezeigt wurde, wie verschieden die Wertvorstellungen zum Teil in den verschiedenen Ländern angewandt werden, dann ist es etwas, was nicht toleriert werden kann. Diese Wertvorstellungen müssen in allen Ländern Europas und in allen gleichgesinnten Ländern gelten und zur Wirkung kommen. Das kann man nicht nur in einem Land gelten lassen und im anderen nicht gelten lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute, Brücken baut man sinnvollerweise nicht nur, um der Bauwirtschaft Aufträge zuzuschanzen, sondern man baut sie, um wirklich Gräben zu überwinden, um Täler zu überwinden, um Regionen zu überwinden. Und da liegt sicherlich eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe in der Vergangenheit, wie auch in der Zukunft, für die vertriebenen Verbände und für die Sudetendeutschen. Die europäischen Gräben, wie es aufgezeigt wurde, sind nach wie vor zweifellos da. Wir sehen uns aber als Wertegemeinschaft. Wir sehen uns als eine Gemeinschaft, die die Wertvorstellungen in unseren europäischen Institutionen darlegen möchte und die sie eben gemeinschaftlich umsetzen möchte, gemeinschaftlich zur Anwendung bringen möchte. Und ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, wenn wir dies kontinuierlich über die Generationen, mit der Brücke der Generationen weiter vorantragen, weil es dann sicherlich nicht nur bei der Erlebnisgeneration und bei vielleicht der ersten Bekenntnisgeneration, aber auch in den weiteren Bekenntnisgenerationen entsprechend zum Tragen kommen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, diese Wertvorstellungen, die nicht zuletzt auch eben Otto von Habsburg uns vorgegeben hat, sind Wertvorstellungen, die zeitlos sind. Und ich glaube, dass diese Brücken, die wir bauen, eben eine sehr lange Brücke sein muss. Wir bauen ein starkes Fundament. Wir bauen ein Fundament, das auf Leid gebaut wurde. Ein Fundament, das unter den größten schwierigen Umständen mit vielen Erkenntnissen besät wurde. Und wenn wir dieses Leid in das Positive der Zukunft umwandeln, dann haben wir sicherlich auch das Beste für die nächsten Generationen getan. Danke vielmals.